ARD.
Seid ihr bereit für die schönsten Werder-Wochen ever? Die beginnen in dieser Folge mit dem Wahnsinn gegen den HSV. Oder wie Thomas Schaaf heute sagt:
Ja, aber nicht so schlecht, glaube ich.
Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded.
4 Spiele noch. Werder hat 6 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Aus München fliegen durchgehend Pfeile nach Bremen.
Da sind ja immer Pfeile geschossen worden. Aber das sind Pfeilchen. Die prallen ab, die fallen gleich runter.
Das ist Jürgen Born, der damalige Werder-Chef, der sich natürlich noch an vieles erinnert. Genau wie die Double-Helden. Und die erzählen uns in diesem Sportschau-Podcast ihre schönsten Geschichten und verraten auch Geheimnisse. Ich bin Moritz Kasserlet vom Norddeutschen Rundfunk und mache diesen Podcast gemeinsam mit Felix Gerhardt von Radio Bremen. Und wir können euch schon mal verraten, am Ende dieser Folge gibt es Neuigkeiten und ihr könnt was gewinnen. Die letzten Saisonspiele sind natürlich alle ausverkauft. Aber Ailton hat ein Ticket. Oder sagen wir, ein Knöllchen. Anfang dieser Woche vor 20 Jahren kommt er zu spät zum Stadion, stellt seinen schwarzen Porsche direkt vor der Ostkurve auf die Straße und stürmt dann durch die Glasschiebetür rein zur Kabine. Das geht natürlich so nicht. Und ein Polizist klemmt ihm den Zettel unter den Scheibenwischer. Und Ailton später?
Die Polizei ist mein Freund, das ist schade. Nein, ich muss einen Termin und ein bisschen, eine Minute, zwei Minuten spät. Das ist die falsche Parkierung. Schade. Vielleicht muss ich eine Torschieße sagen und die Polizei wieder keine. Zumeist ist okay.
Ich glaube, die Bremer würden gerade fast alles verzeihen. Drin im Stadion passiert auch einiges. Werders Fanbeauftragter Dieter Zeifer bereitet uns auf eine große Choreo zum Nordderby in der Ostkurve vor.
Das steht ganz fest. Die Jungs sind seit 2 Wochen nur in Gange. Jeden Nachmittag hauen sie 3-4 Stunden raus. Zurzeit sind sie jetzt gerade im Stadion und fangen schon an, einige Sachen vorzubereiten, aufzuhängen und sowas. Das wird schon eine Riesengeschichte.
Große Choreos sind damals selten. Da kommt also was auf uns zu. Und Meldungen vom Transfermarkt gibt es auch. Simon Rolfes wird Werder nach der Saison verlassen und zu Alemannia Aachen wechseln. Er hat im Bremer Mittelfeld gegen Ernst, Borowski oder Baumann keine Chance. Und es könnte unter Umständen sein, dass er dann später bei Leverkusen noch richtig durchstartet und 20 Jahre später als Sportchef wieder Meister wird. Mal gucken, vielleicht auch Pokalsieger. Aber zurück. In dieser Woche, Ende April 2004, ist Deutschland erschrocken.
Das Ergebnis ein Schock, eine blamable Vorstellung. Mit Kommentaren wurde nicht gespart nach der 1:5 Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Rumänien. Teamchef Völler übernahm die volle Verantwortung.
Zu meiner Mannschaft ist natürlich zu sagen, dass wir vor allen Dingen in der ersten Halbzeit eine Katastrophenleistung geboten haben hier.
Die Euro in Portugal kann kommen, denn blamabler als in Bukarest vor 10.000 restlos begeisterten Rumänen kann sich die deutsche Nationalmannschaft auch dort nicht präsentieren.
Wie gut, dass Frank Baumann mit leichten muskulären Problemen kurzfristig nicht spielen konnte. Fabian Ernst allerdings war 77 Minuten lang auf dem Platz.
Nach so einem Spiel, da brauchen wir noch keine Ausreden suchen. Ich denke, wir haben das, echt versaut, das Spiel, besonders in der ersten Halbzeit. Dafür gibt es keine Ausreden. Das braucht der Trainer dann auch nicht ansprechen. Wir müssen jetzt durch die Kritik durch. Und das auch zu Recht.
Und Achtung Phrase, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Für Fabian Ernst allerdings noch nicht. Der fehlt ausgerechnet gegen seinen Ex-Club aus Hamburg, gelb gesperrt. Die anderen sind heiß.
Es ist ein Nordderby. Es wird sehr, sehr heiß hergehen auch. Nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf den Zuschauerrängen. Aber wir sind weiterhin sehr selbstbewusst.
Wir müssen 3 Punkte holen und wie wir das machen, ist ja egal. Ne?
Wir müssen sehen, dass wir an der Leistung anknüpfen können, wo wir was in Bochum gemacht haben. Und wie gesagt, irgendwann werden wir das Ding auch wieder treffen und ein Tor machen. Und dann werden wir vielleicht auch wieder ein befreiter aufspielen.
Was sagen Sie denn den Fans, die jetzt so ein bisschen Angst kriegen? Mensch, die 6 Punkte und das waren mal 11 und es wird immer enger und die Bayern frohlocken schon in München.
Wir müssen ja nur 2 Spiele gewinnen von 4.
Und der Meistertitel wird in München klargemacht?
Das habe ich auch vor 3 Wochen gesagt, ja.
Und da bleiben Sie bei?
Ja, natürlich.
So, mal kurz festgehalten. Werder gewinnt noch 2 Spiele und macht in München alles klar. Wisst ihr Bescheid. Werder hat nicht nur 6 Punkte Vorsprung, sondern auch die deutlich bessere Tordifferenz. Das bezieht Ivan Klasnic in seine Rechnung natürlich mit ein. Die Bayern spielen an diesem Samstag übrigens beim so gut wie Absteiger in Köln. Willkommen also im ausverkauften Weserstadion. Es ist ein Feiertag, im wahrsten Sinne. Wir haben den 1. Mai 2004. Noch während der Mannschaftsaufstellung zeigen die Fans in der Ostkurve ihre lange geplante und vorbereitete Choreo. Und sie verbinden die Geschichte mit der Gegenwart. Im Oberrang sind 5 große Plakate, die einen 2004 und die Meisterschale zeigen. Der Unterrang ist bedeckt von einem großen weißen Transparent mit grünen Streifen und einem großen Werder. Und mit den grün-weißen Schriftzügen über und unter dem Stehplatzbereich steht geschrieben: Wer glaubt an Spuk und Geister? Werder, deutscher Meister. Das ist eine Hommage an ein Fanplakat bei der ersten deutschen Meisterschaft 1965. 1988 und 1993 kamen weitere Titel hinzu. Jetzt stehen die Bremer also vor ihrer 4. Meisterschaft. So, Moment. Genau. Und es gibt durchaus Parallelen. 88 hat Werder nach dem Nordderby die Schale bekommen. 93 war dieses legendäre 5:0 gegen den HSV am vorletzten Spieltag, mit dem Werder die Bayern in der Tabelle überholt hat. Ich glaube, das wird gleich nochmal Thema. Und jetzt also der 4. Spieltag und wieder ein Spiel für die Ewigkeit. Thomas Schaaf geht einen Tag nach seinem 43. Geburtstag gemütlich vom Spielertunnel zur Trainerbank.
Ja, ich glaube, dass das wieder ein Spiel wird mit vielen Emotionen. Es ist ja immer eine hervorragende Stimmung da. Man weiß, dass beide Vereine eine Rivalität haben, die Nummer 1 zu sein im Norden, und wir da in den letzten Jahren sicherlich gut bei ausgesehen haben. Und ich glaube, dass es immer tolle Spiele waren, dass ich da eigentlich von überzeugt bin, dass wir wieder ein schönes Fußballfest erleben werden.
Und sein Hamburger Kollege Klaus Toppmöller weiß, wer Meister wird.
Ja, ich bleibe da bei meinem Tipp Werder Bremen, den ich schon im alten Jahr kundgetan habe, weil Bremen eine sehr gute Mannschaft stellt. Kaum ein Formtief im ganzen Jahr, sodass ich glaube, dass Bremen mit den 6 Punkten, die sie jetzt noch Vorsprung haben, zum Schluss vorne sein wird.
Es wird in der langen Geschichte des Nordderbys eine der größten Demütigungen. Nach einer guten Viertelstunde lenkt der Hamburger Barbares eine Ecke mit dem Kopf ins eigene Tor. Aufsetzer ins kurze Eck. Tim Borowski rennt mit den anderen vor der Westkurve links raus zum Eckenschützen Johann Miku.
Ich glaube, Tom Starke war damals auch im Tor, und ich kann mich natürlich auch an die Gazetten erinnern, ja, was dann aus dem Süden kam, an Bemerkungen. Fairerweise muss man sagen, ich glaube, bis auf eine strittige Situation vielleicht, haben wir die einfach auseinandergeschraubt, um das mal ganz klar zu sagen. Also wir haben in einem Guss gespielt, wir hatten diesen sogenannten Flow, also diese Leichtigkeit, diese Strahlkraft auch, und haben die einfach überrannt und überspielt und ich finde auch sogar in der Höhe auch gerechtfertigt gewonnen.
Also ich erinnere mich wirklich auch, als das gestern gewesen wäre. Es war ein sonniger Tag, Derby-Time, und das war einfach eine Wucht, die wir in der Mannschaft hatten, und zu sagen, okay, wir sind da. Und wir wollen da bleiben. Lass uns das nicht mehr nehmen.
Aber schauen uns mal diesen Freistoß an von Valerie Ismael. Die Mauer ist gebildet. Ismael schießt. Tor! 2:0! Sein 4. Saisontreffer für Valerie Ismael.
Ich erinnere mich, das Tor, das ich geschossen habe, dem Torwart hat eigentlich einen Schritt nach rechts gemacht. Und der Ball war eigentlich komplett in der Mitte platziert. Aber Der Rasen war nass, die Bälle damals, diese Derby-Star, sobald die aufgeprallt sind, war wie Seifen, also konntest du nicht mehr festhalten. Und da hat man alles gehört, da dachte ich, ja, Schmuggelei, und das ist nicht normal, und was sind das für Tore, die kassieren oder die schießen. Und dann waren wir schon, wir fanden das schon lustig, wie gesagt, aber weil das hat uns nicht persönlich getroffen. Im Gegenteil, das hat uns nur unsere Motivation immer wieder gestärkt. Und je mehr die Sauer war, desto besser war für uns zu sehen, dass wir alles richtig machen.
Und es ist passiert, was keiner erwartet hat. Lukas Podolski macht das 1:0 für Köln gegen Bayern.
Lukas Podolski, der 18-Jährige, wer sonst, nach Vorarbeit von Matthias Scherz, nimmt einfach mal Maß aus gut und gerne 28, 30 Metern Gefühl und im linken Fuß. Und dann wird sein Schuss noch leicht abgefälscht von Jens Jeremies und senkt sich rechts oben ins Eck aus Sicht des Schützen. Kahn kommt nicht dran. Der 1. FC Köln, seines Zeichens Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga, führt mit 1:0 gegen den FC Bayern München. Wenn das keine Überraschung ist.
Ivan Klasnic, das 3:0, die Vorlage von Borowski, zurückgespielt in den 16-Meter-Raum. Klasnic mit der Zeit dieser Welt. und dann mit einem sowas von platzierten Schuss ins lange Eck von Tom Starke. Unhaltbar für den Hamburger Keeper und Werder führt nach 39 Spielminuten mit 3:0 im Nordderby. Wir geben weiter, ich glaube, zu Manni Breukmann Dortmund gegen
Rostock. Tor in Köln, das ist die Antwort des FC Bayern München. Denn das 1:1 fällt durch Claudio Pizarro. Michael Ballack mit der Vorarbeit, Wessels dazwischen, kann den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen. Und dann ist es Pizarro, wer auch sonst. Sein 6. Tor im 5. Spiel gegen Köln. Also hier 1:1, theoretisch der FC Bayern noch weiter im Meisterschaftsrennen.
Wahnsinn, was hier los ist. 1:1 bei den Bayern, 3:0 für Werder durch ein Eigentor von Barbares. Und
Ismael hat sogar ein Tor geschossen, ein Freistoßtor über die Mauer, durch den Torwart durch.
Genau, und ein Tor von Klasnic.
Und da haben wir schon dem HSV eine Abfuhr gegönnt.
Ja, oder wie Borowski eben sagte,
haben die einfach auseinandergeschraubt.
Und es wird in der zweiten Halbzeit noch schöner.
Und die Werderaner kommen überlagern um. Ayrton auf der rechten Seite, Schussmöglichkeit. Tor! 4:0! Ayrton, da hat er seinen Treffer. Mensch, den hat's doch schon gejuckt in den Füßen. Der war doch todunglücklich, weil er noch nicht getroffen hatte in der ersten Halbzeit. Und jetzt super Vorlage von Lagerblom, weil der energisch nachsetzt, sich den Ball erobert. Ayrton rechts freispielt, der mit dem Ball in den 16-Meter-Raum vordringt und dann die Nerven behält gegen Stark und den Ball unter die Latte setzt, oben links in den Kasten des Tores.
Und Klaus Allofs hat mir erzählt, dass er damals gar nicht glauben kann, was er sieht.
Ja, dann war das Ding gelaufen. Also, und dann war das natürlich eine Machtdemonstration, wenn man so will. Das ist so ein Grund. Und hat auch noch mal... Ja, es ist ja dann auch immer, ja, ist das denn eigentlich eine Mannschaft, die das verdient, vielleicht Meister zu werden? Sind die schon so gut? Ja, so, und dann ist das natürlich, dann tut das gut, eben so eine Machtdemonstration dann eben auch zeigen zu können.
Allofs ist unten auf der Bank. Werder-Chef Jürgen Born sitzt, wie ich, oben auf der Südtribüne.
Naja, da wurde ja dann gesagt, wir hätten da gemauschelt oder wir hätten da irgendwas gemacht. Aber jeder weiß, Bremen und Hamburg, das sind zwei Mannschaften, die seit 1000 Jahren gegeneinander spielen und immer gekämpft haben und immer versucht haben, über die faire Art und Weise, aber mit Kampf ein Ergebnis zu erwirken. Und auch da hat der HSV uns nichts geschenkt. Das wäre albern, so etwas zu behaupten.
Da sieht man sie alle, die Meisterschalen aus Pappmaché. 43.000 Zuschauer sind ein bisschen ruhig geworden. Weiß gar nicht warum. Es steht 4:0 für den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Spannend ist es noch in Köln. Köln-Bayern, Sabine Töpperwien.
Da staunen mehr als 50.000 Zuschauer, dass der erste FC Köln nach wie vor dieses 1:1 gegen den FC Bayern München hält. Ottmar Hitzfeld hat ausgewechselt, hat Santa Cruz rausgenommen, Bastian Schweinsteiger gebracht. Die großen Möglichkeiten sind nicht mehr da für die Gäste. Und ich habe so den Eindruck, die finden sich jetzt langsam aber sicher damit ab, dass Werder Bremen deutscher Fußballmeister wird. Aber sie sollten immer noch auf Stuttgart schielen. Hasan Salihamidžić über die rechte Seite, müsste Stell spielen, macht das auch, sucht Claudio Pizarro, den Torschützen aus der ersten Halbzeit. Der legt den Ball auf den linken Fuß, passt weiter auf Schweinsteiger, der vom 16 Meter Raum und Tor!
Da ist es passiert. Zum ersten Mal schießen Poldi und Schweini also im selben Spiel ein Tor, wenn auch nicht für dieselbe Mannschaft. Die Bayern werden das Spiel gewinnen, aber in Bremen sind sie noch lange nicht fertig.
Es steht fest, dass Werder diese Partie gewinnt und im 22. Spiel auch ungeschlagen bleibt der Fußball-Bundesliga. Das ist zwar noch keine Bestmarke, aber das ist trotzdem sensationell. Und im Übrigen tangiert Werder offensichtlich der Führungstreffer der Bayern nur peripher. Ich habe keinerlei Reaktionen ausmachen können hier in diesem Stadion. Auch die 43.000 reagieren so, wie es der Trainer der Werderaner macht, der sich nämlich sagt und die Devise hat: Was interessieren uns die Bayern? Wir schauen auf unser Spiel. Und wir schauen auf Valdés. Der ist der 16er, der ist der 5er. Der Ball drin. Tor! 5:0. Was für ein Hamburger Debakel und was für ein Freudentaumel des Spitzenreiters der Fußball-Bundesliga. Der kleine Valdés setzt sich da am 5er durch und düpiert die komplette Hamburger Abwehr, zeigt ihnen ihre Grenzen auf und markiert seinen 5. Saisontreffer und heute das 5:0 gegen den Hamburger SV.
Das war ein Riesenfest, also da kann ich mich erinnern. Und für uns war auch wieder so eine richtige, ja, wir sind wieder da.
Und dann kommt die Krönung der Derby-Demütigung. Werder bekommt einen berechtigten Handelfmeter, aber der eigentliche Schütze, Ailton, ist schon ausgewechselt.
Es schießt auch nicht Ismael, der gerade eben großzügigerweise den Ball an Skripnik, an den Oldie, den alten Mann, abgegeben hat.
Der ukrainische Franz Beckenbauer, haben wir immer gesagt,
sagt Tim Borowski.
Viktor hatte eine langwierige Verletzung, ist dann zurückgekommen, kriegt dann den Einsatz vom Trainer. Das ist erstmal eine Qualität. Und dann sagt die Mannschaft, du nimmst den Elfmeter. Weil es war klar, dass es seine letzte Saison sein wird. Und das sind zwei Qualitäten, die uns eben auch alle ausgezeichnet haben. Und die nicht unwichtig waren für den Erfolg.
Er läuft an, schießt, Tor! 6:0.
Und ich werde nie vergessen, wie sich Skripnik dann nach seinem Tor umdreht und aus dem Stand grinsend einfach nach oben hüpft.
Ja, und das, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, über 30 auf jeden Fall. Naja, und wenn du das sogar wahrnimmst, dann nehmen das ja ganz viele andere auch wahr. Und wir haben es im Vorfeld schon wahrgenommen und deswegen ihm, ich will nicht sagen, das Geschenk gemacht, aber naja, vielleicht indirekt schon, aber auch aus, ja, vielleicht Respekt seiner Karriere gegenüber. In so einer Situation, wo es um die deutsche Meisterschaft geht.
Stadionsprecher Arne Zeigler sagt den Spielstand an und denkt heute gerne daran zurück.
Was ja auch eine kleine Demütigung ist, dass du dann auch noch Viktor Skripnik in den Elfmeter schießen lässt zum 6:0. Aber das war auch so ein Spiel, das war einfach ein von vorn bis hinten perfektes Fußballspiel. Also es war so wie so ein Nordderby, wo der HSV nur als Komparse da war, einfach nur, weil du einen Gegner brauchtest, der er noch nicht mal war an dem Tag. Also es war so, dass du gewusst hast, es war genau das richtige Signal, was du jetzt vor dem Spiel in München nochmal senden musst.
Du hast natürlich gearbeitet im Stadion als Stadionsprecher. Wie sehr konntest du da so ein Fest genießen?
Ach, ich genieße schon jedes Spiel. Das ist natürlich, wie gesagt, so, ich sitze dann nicht mit einem Bier in der Hand da und ich sitze nicht neben meinen drei Dauerkartenfreunden, sondern ich sitze dann in der Senderegie oder in der Sprecherkabine. Aber wir haben schon die Saison komplett abgegangen. Also und das ist ja im Übrigen aber auch immer interessant, wenn du Stadionsprecher bist, du hast immer ein Mikrofon, was du anschalten musst. Du musst erstmal, lässt du deinen Schrei raus und jubelst und dann irgendwann, wenn du merkst, jetzt kann ich mich wieder einigermaßen sammeln, dann drückst du auf den Knopf und machst die Durchsage. Aber das war in der Double-Saison sehr häufig so, dass du erstmal alle umarmt hast und geküsst hast und dann wusstest du ganz genau, okay, jetzt muss ich ganz schnell die Durchsage machen und danach kann ich weiter feiern. Das war schon auch besonders.
Und Arne Zeigler ist nicht nur an lebenslang Grün-Weiß beteiligt, sondern auch an dem Song, der in der Double-Saison noch das Werder-Lied ist. Das W auf dem Trikot, die grün-weiße Übersetzung von Three Lines, kennt ihr auch alle, läuft bis heute vor den Spielen im Weserstadion. Damals dröhnt es nach dem Sieg gegen den HSV aus den Boxen. Und mein Kollege Michael Antwerpes hat den Trainer im Interview.
Okay, 1, 2, 3. Thomas Schaaf, Glückwunsch in zweierlei Hinsicht. Gestern zum Geburtstag, heute zu der Vorstellung, die kann man nicht anders als meisterlich bezeichnen. Wie haben Sie die Mannschaft so hinbekommen? Immerhin fehlen mit Davala, Listeš und Ernst drei wichtige Spieler im Mittelfeld.
Erstmal vielen Dank. Das Zweite ist, ich denke, man hört das hier, welche Begeisterung hier ist. Es ist wirklich unglaublich und ich denke auch zu Recht, weil die Mannschaft heute überragend gespielt hat. Ja. Und sie hat dort fortgesetzt, wo sie in Bochum aufgehört hat, was das Spielerische angeht. Aber heute hat sie eben auch die Treffer gemacht und ich habe immer wieder gesagt, dass es auch eine Stärke ist von unserem Kader, dass wir den einen oder anderen Ausfall ohne weiteres kompensieren können. Und ich denke, das hat heute eindrucksvoll stattgefunden.
Und jetzt beginnt das Schauspiel. Hören Sie nun den Uli Hoeneß.
Es konnte ja kein Mensch damit rechnen, dass sich der HSV in Bremen so abschlachten lässt. Wir müssen Bremen wegfegen, wir müssen Bremen richtig niedermachen und das werden wir diese Woche versuchen vorzubereiten, dass wir den Bremern einen schönen Empfang in München geben.
Und im Grunde beginnt das Spielchen in München genau jetzt, nach dem HSV-Spiel. Es dauert nicht 90 Minuten, sondern 7 Tage. Abends in der Sportschau legt Uli Hoeneß nach und Klaus Allofs kann später in der Sendung auf die Aussagen reagieren.
Ich finde es schon sehr seltsam, dass der HSV sich so abschlachten lässt. Es hat gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt sagen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber das ist keine Einstellung in so einer Phase der Meisterschaft. Das war ja schon vor 10 Jahren mal so, dass sie 5 Stück in Bremen gekriegt haben und jetzt wieder 6. Das ist nicht okay und da müssen sich die Verantwortlichen fragen, ob das in dieser Phase der Meisterschaft in Ordnung ist.
Nein, das sehe ich nicht so. Ich denke, dass HSV heute auf eine gute Mannschaft getroffen ist. Man hier im Weserstadion, denke ich, kann man so unter die Räder kommen. Die Mannschaft hat hervorragend gespielt und ich glaube, wir hatten noch ein paar Chancen mehr, um vielleicht sogar noch mehr Tore zu machen. Also von daher kann ich die Vorwürfe nicht ganz verstehen, dass man sich ärgert. Wir hätten heute, glaube ich, genauso reagiert, wenn wir ein Ergebnis von ähnlicher Höhe aus Köln dann gehört hätten. Aber ich glaube, in dieser Saison ist der HSV eben nicht so stark, um gegen Werder Bremen eben dagegen halten zu können.
Jetzt muss man gar nichts machen, weil die Spieler sind heiß, das habe ich in der Kabine gemerkt. Und wir brauchen jetzt einen klaren Sieg gegen Werder Bremen, nicht ein 1-0, 2-1, das nützt uns nichts. Wir müssen Bremen jetzt wegfegen und das ist die Aufgabe für diese Woche.
Nein, er hat den Wunsch geäußert, dass es so kommt. Er hat nicht gesagt, dass das so geschehen wird. Ich glaube, das weiß er auch ganz genau. Ich glaube, Bayern hat einen riesen Respekt vor Werder Bremen inzwischen. Und ich glaube, das ist auch berechtigt. Wir sind eine sehr gute Mannschaft. Jetzt 22 Spiele nicht geschlagen. Wir haben beim VfB Stuttgart, beim VfL Bochum haben wir sehr, sehr gut gespielt. Und ich denke, dass wir in der nächsten Woche bei Bayern ähnlich auftreten werden. Und dann wird es schwer für die Bayern, uns zu schlagen.
Hier ist Ayrton. In der nächsten Folge besuchen einen Kunstschuss und treffen Kugelblitz.
Und in der nächsten Folge sage ich einfach Danke, Olli.
Und hier ist Thomas Schaaf und ich schaue oben aus dem Cockpit.
Es wird so geil. Wir haben bisher unveröffentlichtes Material, Geschichten, die ihr noch nie gehört habt und einfach alle Emotionen. Die neue Folge erscheint am 8. Mai, also genau 20 Jahre nach Werders vielleicht schönstem Tag. Und ich hatte euch ja eingangs dieser Folge eine Überraschung versprochen. Wir haben die Interviews, also die meisten Interviews, auch mit Kamera geführt, weil es, das habe ich auch schon mal erzählt, das Werder-Märchen 2004 auch als Fernsehdoku geben wird. Die Sportclub-Story von Jan-Dirk Bruns läuft am 12. Mai im NDR-Fernsehen und vorher schon und hinterher natürlich auch in der ARD-Mediathek. Und am 8. Mai feiert diese Doku Premiere bei Radio Bremen im Haus. Wir machen da eine Preview mit anschließender, prominent besetzter Talkrunde über Werders Double. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr dabei sein. Tickets gibt's nur zu gewinnen, zum Beispiel hier. Aber ihr müsst eine Frage beantworten. Welchen Werder-Spieler bezeichnet Thomas Schaaf in diesem Podcast als Schlitzohr und in welcher Folge? Schreibt uns eine Mail mit der richtigen Antwort an werdermärchen@radiobremen.de und zwar bis zum 5. Mai. Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen 3x2 Karten für den Filmmittwoch am 8. Mai bei Radio Bremen. In jedem Fall hören wir uns kommende Woche wieder mit der Folge zur Meisterschaft in München, natürlich in der ARD Audiothek. Und da gibt es übrigens noch viel mehr zu entdecken. Zum Beispiel übertragen wir jedes Spiel der Bundesliga und der zweiten Liga in voller Länge live in der ARD Audiothek und auf sportschau.de oder in der Sportschau-App. Dies ist das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded, ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kasserlet, für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Martin Seidemann ist unser Redakteur, Karin Huxdorf und Nicole Graul haben diese Folge produziert.